kommen jetzt zur Lesung aus 2. Chronik 7, die Verse 11 bis 16 nach der Basisbibel. So vollendete Salomo das Haus des Herrn und den Palast. Ihm war alles gut gelungen, was er für das Haus des Herrn und für sein eigenes Haus geplant hatte. Der Herr erschien Salomo in der Nacht und sagte zu ihm: Ich habe dein Gebet gehört und ich habe diesen Ort für das Haus gewählt, in dem man Opfer darbringt. Stell dir vor, dass ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt. Ich befehle, dass Heuschrecken das Land kahl fressen. Ich schicke meinem Volk die Pest. Dann aber besinnt sich mein Volk, das für mich wie Eigentum ist. Sie beten und suchen mich und kehren von ihren bösen Wegen um. Dann will ich vom Himmel her darauf hören. Ich will ihnen ihre Sünde vergeben und will allen Schaden in ihrem Land heilen. Jetzt will ich meine Augen offen halten und meine Ohren sollen aufmerksam sein für das Gebet an diesem Ort. Ich habe dieses Haus erwählt und für mich selbst bestimmt. Dort soll mein Name immer bleiben. Dort sollen meine Augen und mein Herz für alle Zeit sein. Lieber Thorsten, ich wünsche dir Gottes Segen für deine Predigt.
Sieben Jahre hatte das gedauert, dass der Tempel in Jerusalem gebaut wurde. Und das ist ein Riesending geworden. Also für die damalige Wirtschaftskraft Israels im Vergleich zu den anderen Ländern drumherum ist das ein Megabau. Ist vielleicht ein bisschen kleiner als Pyramiden, aber riesengroß im Verhältnis zu der Größe des Volkes. Und in sieben Jahren baut man in Deutschland noch nicht mal Flughäfen oder Bahnstationen. Also das ist schon eine echt mächtige Sache gewesen. Und jetzt ist halt ganz Israel auf dem Weg nach Jerusalem, um bei der Einweihung des Tempels dabei zu sein. Da soll ein Gottesdienst stattfinden. Wenn ihr denkt, ein Gottesdienst, der ist ja nach spätestens einem Tag vorbei, 14 Tage, also 2 Wochen. König David hatte schon den Tempel bauen wollen, aber Gott hatte ihm das nicht zugelassen, weil David war zwar ein Mann nach dem Herzen Gottes, aber er musste natürlich auch Kriege führen und hatte Blut an den Händen. Und deswegen sagte Gott nein, sondern dein Sohn Salomo soll den Tempel bauen. Und als der dann König wurde, da machte der sich daran, eben erstmal den Palast auszubauen und dann natürlich auch den Tempelbau zu beginnen. Der war auch mehr so ein Künstler und ein Philosoph und ein Schöngeist. Der hatte Beziehungen zu den Staaten drumherum geknüpft, auch Handelsbeziehungen und so. Es war so relativer Frieden und es mag Gott dann gefallen haben, wie Salomo an den Bau ranging. Und ganz Israel war wahrscheinlich mächtig stolz auch auf ihren König. Der hatte also nichts unversucht gelassen, die allerbesten Baumaterialien nach Jerusalem zu holen, wunderbares Holz und das dann auch mit den Handwerkern gleich die Leute kamen, die das Ganze verarbeiten konnten und so. Das Innere des Tempels, das war komplett mit Holz vertäfelt. Da war dann Blumenmuster und irgendwelche anderen Muster reingeschnitzt und das Ganze dann auch noch vergoldet. Also das ist wirklich nicht nur eine handwerkliche Leistung, sondern auch eine finanzielle Leistung gewesen. Und der Tempel war dann auch größer als der Palast des Königs, den kann man hier gar nicht sehen. Es gibt so verschiedene Bilder, wo sich Leute versucht haben, nach den Beschreibungen in der Bibel so Grafiken herzustellen, wie der Tempel ausgesehen haben könnte. Könnt ihr ja mal googeln, es gibt ganz unterschiedliche Bilder, haben zeichenhafte Bedeutung, symbolische Bedeutung, würde ich mal sagen, um klarzumachen, wie das denn aussieht. So, und in 2. Chronik 5, vor der Stelle, die wir gelesen haben, wird beschrieben, wie die Festgemeinde aus Priestern, Leviten, also dem Personal des Tempels, die Musiker und das Volk, die zogen in den Hof des Tempels ein, um ihrem Gott zu opfern, wie es Mose bestimmt hatte, und Gottesdienst zu feiern. Und man muss wohl, also wenn man den Text liest, man spürt, wie feierlich das gewesen sein muss. Man spürt aber auch, was das für ein riesengroßes Gedränge gewesen sein muss, wenn da so viele Menschen zusammenkamen. Und dann fing der Gottesdienst an und es wurden Tieropfer gebracht, so wie das im Gesetz Gottes bestimmt ist. Und ein Gedränge aus Menschen, Männer, Frauen, alte Kinder und die Tiere, die ja lebend mitgebracht wurden. Die liefen da ja auch noch mit drin rum. Also das muss ewig gedauert haben, bis diese ganzen Opfer beendet waren. Und die Art dieser Opfer waren Gemeinschaftsopfer. Das heißt, die Tiere wurden geschlachtet, es wurden bestimmte Teile verbrannt als Opfer und das meiste wurde aber Gott dargebracht. Es wurde ihm geweiht und dann wurde es den Menschen zurückgegeben. Und die konnten das dann aufessen. Das heißt, du gingst zum Opfer und kriegtest dann ein frisch geschlachtetes Viech zurück und konntest dann mit deiner Familie oder mit den Leuten, die sowieso da alle massenhaft rumliefen, in ganz Jerusalem war also eine riesengroße Festtafel, wo gegessen und gespeist und getrunken wurde. Das ist so Volksfest und das 14 Tage lang, weil das war ja nicht das einzige Opfer, das gab ja noch mehrere Opfer hintenher. So, und dann fing der Lobpreis-Gottesdienst an. Das war damals nicht anders als heute. Man nimmt halt die Instrumente, die man hat und macht damit wunderschöne Musik. Posaunen, Harfen, Pauken, Schellen. Nun ist das nicht so ein Geklapper, wie wenn wir mit den Kindern hier rumklappern, sondern das ist wirklich durchkomponierte Musik gewesen. Im 2. Chronik 5 steht dann auch, die Trompeter und Sänger musizierten mit einer Stimme. Das ist jetzt nicht monoton gewesen, sondern das bedeutet, das sind vernünftig gesetzte Musiken gewesen. Das können wir uns heute kaum vorstellen, weil uns die Noten oder die Musiken nicht überliefert sind. Aber an der Struktur der Psalmen zum Beispiel kann man zum Beispiel rausfinden, dass da ja in Strophen und Refrains und Wiederholungen gearbeitet wurde. Im Grunde genauso, wie man heute auch Lieder singt. Nur leider sind uns die Noten nicht überliefert. Die Trompeter und Sänger musizierten mit einer Stimme, sie lobten und dankten dem Herrn, sie vereinten Trompeten, Zimbeln und alle Instrumente zu einem Lobgesang für den Herrn. Und der heißt, ja, Gott ist gut, für immer bleibt seine Güte bestehen. Und dann, im gleichen Moment, wo sie da anfingen zu singen im Lobpreisgottesdienst, passiert Folgendes. Im Tempel, hinter der geöffneten Tür des Tempels, wird eine Wolke sichtbar. Und sie wissen, Gott ist anwesend. Als sie aus Ägypten kamen, ist Gott ja tagsüber in einer Wolkensäule vor ihnen hergegangen und nachts in einer Feuersäule, damit sie wussten, er ist da, er geht voraus. Und jetzt erscheint diese Wolke erscheint im Tempel. Und plötzlich wissen alle, also wenn das jetzt nicht kribbelt, also es müsste zugeben, oder jetzt erscheint Gott da im Tempel, und lässt sich im Tempel nieder und sagt, ja, hier bin ich. Das ist der Ort, wo ich zu erreichen bin. Und während die Wolke im Tempel ist, konnten die Priester ja nicht mehr reingehen in den Tempel, weil da gehst du nicht mehr rein, wenn Gott da drinne ist. Das heißt, die konnten ihren Dienst nicht weiter tun und sie mussten mal erst Pause machen. Also sie standen vor Gott, mussten Pause machen und waren in der Gegenwart Gottes und alle kriegten das mit. Der Gottesdienst wurde im Grunde dadurch getoppt, dass Gott jetzt persönlich anwesend war. Das muss absolut grandios gewesen sein. Die Musik ging dann wahrscheinlich weiter und naja, das war schon eine sehr, sehr krasse Sache. Gott ist anwesend und er ist da und er ist lebendig und wir sind ihm nicht egal, sondern er wohnt jetzt in diesem Tempel. So, und dann hielt Salomo eine Einweihungsrede, ist halt so eins von den Bildern, was ich gefunden habe. Ihr müsst euch vorstellen, im Salomo hatten sie so ein 2 Meter großes Podest gebaut. Da rechts ist der Brandopferaltar und er stand jetzt vor dem Brandopferaltar und ihr müsst euch vorstellen, die Tür da oben, die ist offen und man kann reingucken und man sieht die Wolke da drin und hinter dem Salomo steht dann das Volk. So, und der hält jetzt also die Einweihungsrede und der fängt mit der Geschichte Israels an, bis eben zu diesem Punkt, wo der Tempel gebaut wurde. Das macht man natürlich heute auch so. Wenn man irgendwas einweiht, dann hält man eine Rede darüber, wie das alles dazu gekommen ist. Und dann sprach Salomo ein Gebet. Lest das mal, Kapitel 7. Das ist irre lang. Also die Rede zur Einweihung des Tempels ist so und das Gebet ist so. Heutzutage macht man das anders, da hält man eine lange Rede und spricht dann noch ein kurzes Gebet. Da ist es anders gewesen. Aber was macht man? Wenn Gott sowieso gerade anwesend ist, dann redet man so lange, wie es eben geht mit ihm. Und deswegen ist das Gebet des Salomo sicherlich etwas länger geworden, als es heute vielleicht üblich ist. Lest das mal durch. Ist manchmal auch anstrengend. Also ich denke, ja, das weiß Gott alles. Warum sagst du ihm das? Aber okay, er hat es so gemacht. So, Salomo lobt Gottes Güte und Gnade und seine Treue und dass er das Volk bewahrt hat und seine Versprechen gehalten hat, es aus der Gefangenschaft zu holen. Und dann geht er darauf ein, auch dass es ja eigentlich unmöglich ist, dass dieser große heilige Gott bei den Menschen anwesend ist und es aber trotzdem tut, indem er mit dieser Wolke sich präsentiert im Tempel und sagt, ich bin aber doch da. Und dann formuliert Salomo 7 Bitten. Dass es wieder 7 sind, ist kein Zufall, weil 7 ist die heilige Zahl der Gemeinschaft von Gott und Mensch, von irdischem und göttlichen. Und in der 7 Zahl dieser Bitten kommt zum Ausdruck, dass es ein Mensch ist, der Gott anbetet und Gott darum bittet, dass Gott etwas für seine Menschen tut, dass da Gemeinschaft entsteht. So, diese 7 Bitten sind Vergebung für die, die zum Tempel kommen und um Vergebung bitten. Dann die Bewahrung des Landes, in dem das Volk wohnt, klar. Ausreichend Nahrungsmittel und gute Ernte, auch klar. Bewahrung vor Hungersnöten und Katastrophen. Und dann, ganz interessant, Bitte für die Fremden, die kommen, um Gott dort anzubeten. Und zwar unabhängig davon, aus welcher Gegend die kommen und welche Religion sie haben. Das ist mal interessant. Wir kennen aus der Apostelgeschichte die Geschichte von dem Finanzminister aus Äthiopien, der offenbar nach Jerusalem gekommen war, um da Gott anzubeten und eine Schriftrolle von Jesaja gekauft hat und dann von Stephanus, nee, Philippus, genau, irgendwas mit PH, ne, gesegnet und getauft wurde und dann als Christ nach Äthiopien zurückgekommen ist. Das heißt auch, es war wohl offensichtlich üblich, auch in der Folgezeit, dass Menschen aus anderen Regionen der Welt zu diesem Tempel kamen, um da Gott anzubeten. Und Salomo bittet für die Fremden, die kommen, dass Gott ihnen dann auch gnädig sein möge, wenn sie da hinkommen, um anzubeten. Dann Bewahrung und Erfolg im Krieg, alles klar, das gehört dazu. Und Rettung aus Vertreibung und Deportation, also aus der Sklaverei. Das ist für das Volk Israel ja ganz immens wichtig. Sie kamen eben gerade ein paar hundert Jahre vorher aus der ägyptischen Gefangenschaft. Also das Volk steht vor dem Tempel, Salomo steht vor dem auf dem Hof des Tempels, vor dem Salomo ist der Opferaltar und er steht der Wolke gegenüber, die da Gottes Gegenwart im Tempel vergegenwärtigt. Und Salomo betet und Salomo sagt Amen und dann fällt Feuer vom Himmel und verzehrt das Opfer des Salomo, das er da auf den Opferaltar gelegt hat. Das heißt, das ist jetzt nichts Schlechtes, sondern im Gegenteil, das ist was Gutes. Es ist nicht nur so, dass Salomo jetzt da das Opfer angezündet hat und es Gott darbringt, sondern es ist viel mehr anders. Gott kommt selbst und holt sich das Opfer und sagt damit, ja, das will ich. Das nehme ich an. Ich wohne jetzt in diesem Haus und dein Opfer, das ist mir recht, das nehme ich. Und die Musik, die ihr gemacht habt, die war so schön, da musste ich mal gerade kommen und Musik hören. Das ist also vielleicht der spannendste Augenblick in der Geschichte des Königs Salomo, vielleicht, weil es hing ja schon daran, er hat den Tempel gebaut und er merkt, okay, Gott ist damit zufrieden. Und dann spricht er dieses Gebet, hat sein Opfer da und dann passiert eben das, dass Gott dieses Opfer annimmt. Jetzt stellt euch mal vor, er hätte das nicht getan. Das hätte möglicherweise dann für die Beendigung der Königschaft des Salomo gereicht, weil ein König, der nicht von Gottes Gnaden ist, geht gar nicht. Und ein Tempel, der nicht von Gott angenommen wird, das geht auch nicht. Aber hier kommt alles zusammen, der König wird in seinem Amt bestätigt, das Gebet wird erhört, Gott wohnt unter seinem Volk in seinem Tempel und alle können es sehen und alle sitzen zusammen und essen und feiern und sind fröhlich. Das ist Gottesdienst. Und dann, nachdem das passiert ist, Was kommt dann? Ein Opferfest, und zwar 7 Tage lang. Jetzt sind aber schon 7 Tage rum. Das heißt, die haben wirklich 14 Tage lang Volksfest gefeiert, um den Tempel einzuweihen. Alle haben gute Laune, alles ist super. Und dann redet Gott in der Nacht zu König Salomo. Das haben wir gerade in der Lesung gehört, wo er sagt, ich habe dein Gebet gehört und ich habe diesen Platz bestimmt, wo der Tempel steht. Und ich nehme diesen Tempel als den Ort an, in dem ich wohnen werde, in dem ich erreichbar bin. Hier werde ich hören, hier werde ich sehen, hier werde ich mit meinem Herzen sein. Und ich werde für euch da sein und ich werde euch hören und erhören. Hier bin ich erreichbar, hier könnt ihr mit mir reden. Wie Regina gesagt hat, da kommt dieses Wort Demütigen drin vor. Das kam jetzt hier in der Basisbibelübersetzung nicht so ganz deutlich vor, aber da steht im Alten Testament im Hebräischen das Wort Kana. Das ist ein Wort, das heißt demütigen, sich selbst demütigen, aktiv. Dieses Wort gibt es nicht im Passiv. Man kann nicht auf diese Weise gedemütigt werden, sondern, das ist ein anderes Wort, sondern man demütigt sich aktiv. So. Jetzt wünschte ich mir natürlich auch, wir hätten so einen Gottesdienst, wo unsere Gebete so erhört werden und der Saal füllt sich mit der Gegenwart Gottes und wir haben wunderbar ewig lange Gottesdienste, vielleicht ein bisschen weniger Tiere, Kaffee und Kuchen reicht auch. Aber das ist ja auch in Israel diese eine Veranstaltung gewesen. Es gab verschiedene Opferfeste am Tempel in Jerusalem, aber da ist das dann nie mehr so großartig gewesen. Das passiert mal alle paar hundert, paar tausend Jahre, dass Gott sich so offenbart, um deutlich zu machen, jetzt ist hier aber auch ein Punkt erreicht, wo es anders weitergeht als vorher. Die babylonische Gefangenschaft für das Volk Israel, das kommt noch. Und dann die Zerstörung des Tempels und der Wiederaufbau des Tempels, das sind noch 700 Jahre bis dahin. Ja, also da geht's schon noch rauf und runter, aber hier dieser eine Punkt, diese 14 Tage Gottesdienst, wo Gott sich präsentiert und offenbart und erreichbar ist, da sagt er, ihr könnt euch darauf verlassen, ich bin hier erreichbar. Wenn ich hier nicht erreichbar sein soll, liegt's nicht an mir. Das ist euer Problem. Wenn ihr mir nicht gehorsam, wenn ihr euch nicht an die Verträge haltet und an die Regeln, die wir vereinbart haben, ja, dann müsst ihr die Konsequenzen ziehen. Aber wenn ihr dann wieder zu mir kommt und euch demütigt und sagt, yo, wir sind wieder bei dir und wir bitten um Vergebung, wir haben Fehler gemacht, dann will ich das Land und euch auch wieder heilen. Das heißt, Gott stellt sich zu seinem Volk und verspricht für das Volk da zu sein, wenn das Volk es will, wenn es sich darauf einlässt. Da steht also dieses Wort demütigen. Das gucken wir uns mal näher an. Also wenn wir das jetzt in der Gesellschaft benutzen, so im Alltag, dann, es ist kein schönes Wort, ne? Man wird gedemütigt und so, das ist nicht sehr angenehm. Oder wenn man sich selber demütigt vor jemandem, das klingt so nach Schwächling und Speichellecker und Kriecher, das wollen wir nicht. Wir müssen schon irgendwie auch selbstbewusst sein, damit wir unseren Alltag einigermaßen gestemmt kriegen. Aber dieses Demütigsein hier im Hebräischen, dieses Kana, das bedeutet halt, sich aktiv, freiwillig vor jemandem verbeugen und sich jemandem unterordnen, sich selbst vor jemandem niedrig machen. Das Interessante ist, dieses Wort wird nicht in Verbindung mit Sklaven verwendet, weil Sklaven sind gezwungen, sie werden gedemütigt, die müssen sich unterordnen, sondern dieses Wort wird für freie, selbstbewusste Menschen benutzt, die herausgefordert sind, irgendetwas zu tun, in dem Fall sich aktiv zu demütigen und sich unterzuordnen. Das gilt also für Leute, weiß ich nicht, wer Angestellter ist, der muss sich demütigen vor seinem Chef, weil der Chef hat nun mal sagt, wo es lang geht. Ja? Oder ein Priester, der sich einem Gott verschreibt, der demütigt sich freiwillig und aktiv unter diesem Gott. Für Israel bedeutete das, man ging zum Tempel, um sich Gott unterzuordnen. Das ist jetzt auch nicht so, dass sie deswegen Sklaven geworden werden, sondern es war den Menschen klar, sie müssen zu ihrem Gott gehen, sich ihm unterordnen, sich vor ihm demütigen, damit sie überleben können. Und sie hatten es mit einem Gott zu tun, der, bevor er was von Demut sagte, sie aus Ägypten geholt hat, aus der Sklaverei, wo sie gezwungen waren, sich zu demütigen. Sie kamen heraus aus der Sklaverei in eine Freiheit und standen dann vorm Berg Sinai, wo Gott ihnen die Gebote gegeben hat und gesagt hat, pass mal auf, das sind die Gebote für ein Volk, das mal irgendwann ein Land kriegen will, da könnt ihr euch dran halten, wir können uns darauf einigen, wollt ihr diese Gebote halten? Und der Mose hat gesagt, hier, ich will das und meine ganze Familie, aber alle anderen Israeliten mussten auch zustimmen. Wenn sie nicht zugestimmt hätten, dann wären die Israeliten in der Wüste geblieben und Gott hätte gesagt, ja gut, dann nicht. So, nun haben sie aber zugestimmt. Es kann durchaus auch sein, dass einige Israeliten nicht zugestimmt haben, die sind dann in der Wüste geblieben. Also sie haben quasi einen Vertrag mit Gott gemacht, aber Gott, bevor er einen Vertrag ihnen angeboten hat und gesagt hat, pass mal auf, demütige dich vor mir, damit dein Leben vernünftig funktioniert, ist Gott in Vorleistung getreten und hat die überhaupt erstmal aus der Sklaverei rausgeholt. Das ist mal ganz wichtig, dass Gott in Vorleistung getreten ist, hat den Mose hingeschickt, da wussten die nur noch gerade so ein bisschen, dass ihre Vorväter Abraham, Isaak, Jakob mal so einen Gott hatten, aber den Namen von dem Gott wussten sie schon nicht. Den musste Mose dann noch mitbringen, Jahwe. Also, halten wir fest, wenn sich ein Israelit am Tempel demütigt, dann unterwirft er sich damit aktiv dem Gott, der ihn vorher befreit hat. Er macht sich freiwillig zu einem Diener des Gottes, der ihn aus der Sklaverei befreit hat. Ja? Das ist das, was hinter dem Demütigen steckt. Und jetzt gucken wir mal, was das denn für uns bedeutet. Wir sind keine Israeliten. Uns hat Gott nicht aus der Sklaverei in Ägypten befreit, aber wir sind von dem Sohn Gottes von einer anderen Sklaverei befreit worden, nämlich von der Sklaverei der Sünde und des Todes. Das heißt, wenn wir an Jesus Christus glauben, dann ist am Ende unseres Lebens nicht der Tod, sondern das ewige Leben. Und er hat uns von der Sklaverei der Sünde befreit. Das heißt jetzt nicht, dass wir keine Fehler mehr machen. Aber die Fehler, die wir machen, trennen uns nicht mehr von Gott. Sie versklaven uns nicht mehr zur Hölle, sondern Jesus hat mit seinem Tod dafür gesorgt, dass wir frei sind, mit Gott zu leben. Wir dürften also, um es mal krass zu sagen, wir dürften in den Tempel gehen, in dem Gott mit der Wolke gegenwärtig ist. Das dürften wir. Ich weiß nicht, wer sich trauen würde, aber wir dürften es. Salomo durfte das nicht, die Priester durften es auch nicht, wir dürften es. Weil Jesus Christus uns befreit hat von der Sklaverei des Todes und der Sünden. Wir sind, wenn wir an Jesus Christus glauben, nicht mehr von ihm getrennt. Also, als natürliche Menschen sind wir natürlich von Gott getrennt. Das merken wir daran, dass wir ihn nicht sehen, nicht hören, nicht spüren, nichts können, so wie Adam und Eva im Garten Eden. Ja? Als natürliche Menschen sind wir von Gott getrennt, aber Jesus hat uns durch seinen Tod von dieser Trennung befreit. Wir können tatsächlich mit Gott Gemeinschaft haben. Und dann schreibt der Apostel Paulus in Römer 5, Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Also bevor wir überhaupt begriffen haben, dass wir von Gott getrennt sind, bevor wir überhaupt verstanden haben, dass es da einen Gott gibt, hat er schon dafür gesorgt, dass wir nicht von ihm getrennt sein müssen, wenn wir an Jesus Christus glauben. Als wir noch Sklaven der Sünde und des Todes waren, kam Gott von selbst darauf, und dass er uns befreien muss. Also hat er es getan, und zwar ohne, dass wir vorher irgendeine Leistung erbracht hätten. Sondern Gott tritt in Vorleistung und sagt uns, so ist es. Glaub das, dann wirst du frei. Das heißt, Christus ist definitiv für alle und jeden Menschen gestorben, aber nicht alle glauben an ihn. Das ist der Knackpunkt. Gott zwingt niemanden zu glauben. Genauso wenig, wie er Israel damals in der Wüste gezwungen hat, die Gesetze anzunehmen. Die hätten ja auch Nein sagen können. Na gut, in der Situation, da in der Wüste zu leben, ich hätte wahrscheinlich auch nicht Nein gesagt. Aber Gott zwingt niemanden dazu. Die Menschen können sich frei entscheiden, ob sie Jesus Christus glauben wollen und mit Gott leben wollen oder nicht. Wenn sie nicht mit Gott leben wollen, dann muss man ihnen allerdings auch sagen, welche Konsequenzen das hat. Für Israel hätte das bedeutet, in der Wüste zu verrecken. Und für jemanden, der nicht Jesus Christus nachfolgt, dem muss man sagen, ja, Liebe, dann hast du halt das Leben fair. So. Dann ist am Ende deines Lebens nur noch der Tod dran. Und danach kommt nicht die Gemeinschaft mit Gott, sondern Einsamkeit. Danach kommt nicht die Herrlichkeit, sondern Grauen. Danach kommt nicht Freiheit, sondern Unfreiheit und alles, was man sich an Negativen vorstellen kann. Das muss man den Leuten dann sagen. Sie können sich aber trotzdem persönlich selber dafür entscheiden, ob sie Jesus Christus glauben wollen oder nicht. Gott ist in Jesus Christus in Vorleistung getreten und wir müssen dazu Ja sagen oder lassen's. Soweit so interessant. Was bedeutet das jetzt für unser Gebet? Wenn wir an Jesus Christus glauben, dann ordnen wir uns freiwillig dem Willen unseres Herrn Jesus Christus unter und sagen, dass wir ihm gehorchen wollen, dass er derjenige ist, der das Sagen in unserem Leben hat und dass er weiß, wie unser Leben zu funktionieren hat. Uns ist klar, dass er uns gerettet hat, dass er quasi in Vorleistung gegangen ist und wir wissen in dem Bewusstsein, dass wir uns darauf verlassen können, demütigen wir uns aktiv unter ihn und beten darum, dass er die Herrschaft in unserem Leben übernimmt. Diese Haltung der Demut Jesu gegenüber bestimmt natürlich dann auch unsere Beziehung zu den Menschen in unserer Gesellschaft. Jesus, kurz bevor er gefangen genommen wurde, hat ja seinen Jüngern die Füße gewaschen. Das waren eigentlich die Dienste für die niedrigsten Haussklaven. Aber er sagt zu seinen Jüngern, ich bin euer Retter, ich trete in Vorleistung, damit ihr gerettet werdet mit meinem Leben. Und ich bin euer Retter, ich bin euer König, ich habe völlig recht, aber ich habe trotzdem die Freiheit, mich unter euch zu verbeugen und so weit hinunter zu beugen, dass ich euch die Füße waschen kann. So einen Herrn, Gott und Meister haben wir. Und wenn wir dem folgen, bedeutet das natürlich auch, dass das unsere Beziehung zu den Menschen um uns herum beeinflusst. Können wir tatsächlich demütig, freundlich, nett anderen Menschen dienen? Die Jünger wussten damals, war noch nicht Pfingsten gewesen, die wussten noch nicht genau, wie das ganze System mit Jesus Christus funktioniert. Und Jesus hat ihnen trotzdem gedient. Und der Judas saß auch dabei. Das ist das eine, dass wir uns vor Jesus demütigen und Menschen dienen. Das ist das eine. Das andere, was aber auch wahr ist, der Satz von Wilhelm Busch, den kennt ihr wahrscheinlich alle, wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen. Wer vor Gott kniet, kann vor Menschen aufrecht stehen. Das bedeutet, wir demütigen uns vor Gott. Das heißt aber auch, wir müssen uns nicht vor Menschen demütigen. Wir können ihnen dienen und dann müssen wir uns manchmal auch vor ihnen beugen, damit wir ihnen dienen können. Aber das ist was anderes als Demut. Das ist Mut zum Dienen, steckt ja auch in dem Wort Demut mit drin. Zum Schluss noch was ganz Wichtiges, wir haben keinen Tempel mehr, schade, nicht? Also fällt kein Feuer mehr vom Himmel und so. Und das, was wir geschenkt bekommen haben, ist in Wirklichkeit noch viel, viel größer. Der Apostel Paulus schreibt im 1. Korintherbrief Folgendes, kennt ihr auch, wisst ihr, dass etwa nicht euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, der in euch wirkt. Gott hat ihn euch geschenkt, also den Heiligen Geist hat Gott uns geschenkt, wir gehören uns nicht mehr selbst. Also, wer hier an Jesus Christus glaubt, hier laufen lauter kleine Tempelchen rum. Das heißt, wir haben jederzeit Zugang zu Gott. Wie gesagt, wir könnten tatsächlich, während die Wolke im Tempel ist, hineingehen und wir würden daran nicht verrecken, weil wir den Heiligen Geist in uns tragen. Wir haben ja quasi Gott in uns. Merkt man vielleicht manchmal nicht, hä? Aber dann gehen wir in die Stille, demütigen uns vor unserem Gott und hören darauf, was Gott uns durch seinen Heiligen Geist sagt. Wir haben jederzeit Zugang zu Gott. Der Heilige Geist hält uns die Tür offen zu Gott. Wir können mit ihm in Kontakt treten und das ist absolut klasse. Und was wir haben, was die alten Israeliten damals noch nicht hatten, wir haben die Bibel, das Wort Gottes. Und wenn wir da betend drin lesen und uns das vom Heiligen Geist eröffnen lassen, dann werden wir Gott reden, hören, spüren. Dann werden wir erleben, wie Gott uns nahe kommt. Durch sein Wort, mit Gebet und Bibellesen. Amen.